SWR 2 Tandem.
Mit Patrick Bartarilo, guten Abend. Wie wirken sich die Maßnahmen, die in der Corona-Krise zu unser aller Sicherheit getroffen werden, auf die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger aus? Darüber sprechen wir heute in SWR 2 Tandem Hörer live. Unser Gast heute Abend ist Markus Jogast. Er leitet zwei Pflegeeinrichtungen in Rännchen bei Offenburg. Hallo und herzlich willkommen, Herr Jogast.
Hallo, Herr Bartarilo.
In Zeiten von Corona sitze ich heute zu Hause. Sie, Herr Jogast, Sie sitzen im Studio in Baden-Baden. Und falls deshalb in dieser Sendung die technische Qualität nicht ganz so gut sein sollte, liebe Hörerinnen und Hörer, dann bitte ich das zu entschuldigen. Herr Jogast, in der Corona-Krise, da sollen die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen mindestens noch 2 Wochen weiter gelten. Das hat Angela Merkel gestern verkündet. Wie haben Sie denn reagiert, als Sie das gehört haben?
Na, ich habe mich gefreut, weil ich es für angemessen erachte. Also wir müssen ja sehen, dass wir diese Kontaktbeschränkungen so lange wie möglich aufrechterhalten, um einfach die Infektionskurve niedrig zu halten.
Ja, also ist angemessen, ist glaube ich auch ein Grundgefühl bei vielen Menschen, die das so mitbekommen haben. Jetzt sind Sie in einer besonderen Situation. Sie leiten ein Seniorenheim. Welches sind denn so die wichtigsten Maßnahmen, die bei Ihnen getroffen worden sind, um so gut wie möglich zu verhindern, dass sich das Coronavirus weiter ausbreitet?
Also wir haben sehr früh angefangen, Schutzmaterialien zu organisieren für den Eigenschutz der Mitarbeiter und natürlich auch für den Schutz der Bewohner, die bei uns leben. Wir haben am 9.3. ein absolutes Besuchsverbot bei uns ausgesprochen. Das war etwas früher, als die Landesregierung das vorgesehen hatte, weil wir zu dem Zeitpunkt schon sehen konnten, dass einfach von Frankreich das rüberschwappt. Und ansonsten ist es so, dass wir, wenn es notwendig ist, dass Besucher oder Ärzte oder so ins Haus kommen, dass wir dann eben Temperaturkontrollen durchführen und die Menschen auch begleiten in die Zimmer. Insbesondere halt bei Menschen, die am Lebensende sind, wo wir die Besuche dann eben ermöglichen wollen.
Also ganz, da gibt es verschiedene Facetten dieses Themas. Mhm. Wir werden darüber sprechen in dieser Sendung, was Sie da ganz konkret tun, vielleicht auch wie Sie es allgemein beurteilen für die Situation älterer Menschen in Deutschland heute in diesen Zeiten der Corona-Pandemie. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mitsprechen möchten, dann rufen Sie uns gerne an. Wir können mitdiskutieren, Sie können Ihre eigenen Erfahrungen einbringen dazu, wenn Sie auch zum Beispiel zu unseren älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern gehören, wie Sie das miterleben im Moment mit den Maßnahmen, die in Zeiten der Corona-Pandemie und verhängt werden. Also wie Sie vielleicht auch kreativ damit umgehen, um doch noch in Kontakt zu bleiben und irgendeine Art von Nähe herzustellen. Auch natürlich, wenn Sie das Besuchsverbot zum Beispiel im Seniorenheim berücksichtigen. Wenn Sie anrufen möchten, 07221 2000, und es interessiert uns natürlich auch die Perspektive jüngerer Menschen. Also wie ist das für Sie vielleicht auch wie nehmen Sie die Lage Ihrer älteren Angehörigen wahr? Wie halten Sie da im Moment Kontakt? Was sind Probleme und wie finden Sie vielleicht auch Ihre eigenen kreativen Wege, um da in Kontakt zu treten? Wir sprechen in SWR 2 Tandem Hörer live mit Markus Jogast. Er leitet zwei Pflegeeinrichtungen in Rännchen bei Offenburg. Herr Jogast, Sie haben eingangs gesagt, dass bei Ihnen im Seniorenheim tatsächlich ein absolutes Besuchsverbot besteht. Wie haben denn die Senioren im Heim das aufgenommen, diese doch wirklich harte Einschränkung?
Ja, also wir hatten zum überwiegenden Teil, muss ich sagen, ist es auf großes Verständnis gestoßen. Das ist natürlich das eine, ist das Wissen darum. Das andere ist natürlich auch die Sehnsucht, die Angehörigen zu sehen. Und da ist es natürlich so, dass man sich schon auch überlegen muss, wie lange kann man so eine Situation aufrechterhalten. Ich glaube, es ist auch so, dass man sagen muss, dass auch das für die Angehörigen eine ganz schwierige Situation ist, weil die natürlich ihre älteren Menschen auch begleiten wollen, die Mutter, den Vater. Und ich glaube, da muss man einfach versuchen, jetzt irgendwann auch wieder einen Weg rauszufinden. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt war es einfach absolut richtig.
Ja, jetzt sind ältere Menschen, Senioren natürlich auch alle unterschiedlich, also genauso wie richtig. Wir alle. Ja. Es gibt ganz fitte Menschen, die voll im Leben stehen, andere sind dann doch dement, das ist ja so das andere Ende des Spektrums. Mhm. Wie erklärt man denn dementen Menschen, dass die Angehörigen plötzlich nicht mehr kommen? Das stelle ich mir ganz schwierig vor.
Ja, das kann man vielleicht auch gar nicht so richtig erklären, weil natürlich dieser Erklärungsversuch ja bei dem eingeschränkten Kurzzeitgedächtnis relativ schnell wieder gelöscht ist. Ja. Also Ich denke, bei den Menschen mit Demenz ist sowieso nochmal eine besondere Situation, weil man denen ja auch nicht erklären könnte, jetzt bleiben sie auf dem Zimmer. Da muss man einfach gucken, dass man eben andere Maßnahmen trifft. Wir versuchen natürlich in unserer Einrichtung mit Beschäftigungsangeboten, mit engmaschiger Begleitung das Ganze so erträglich wie möglich zu gestalten. Aber da sind letztlich natürlich Situationen, wo auch Ängste da sind. Ich muss wieder sagen, es ist auch die Angst zum Beispiel bei den Angehörigen, ob die noch erkannt werden, wenn die nach einer gewissen Zeit, wenn das jetzt 4 Wochen, 5 Wochen, 6 Wochen, vielleicht auch 8 Wochen geht, ob die Pflegebedürftigen sie noch erkennen, unsere Bewohner. Ja, das ist schon eine Angst, die da ist.
Verständlich auch. Können Sie da irgendwie helfen? Also gibt es dann, ich weiß nicht, arbeiten Sie mit Bildern zum Beispiel oder wie kann man diese Erinnerungen und den Kontakt doch noch aufrechterhalten also bei Menschen, wo es nicht verbal erklärbar ist?
Ja, also wir haben ja bei Menschen mit Demenz häufig auch Fotoalben von den Angehörigen, die wir dann eben gemeinsam anschauen können mit den Aktivierungskräften zusammen. Und wir haben jetzt aktuell, seit heute, glaube ich, hat es jetzt funktioniert, eine Skype-Verbindung aufgebaut. Das war leider ein bisschen schwierig, wie es mit der Technik manchmal so ist. Aber wir können jetzt auch Videochats machen. Aber selbst bei diesen Videochats ist es halt so, dass das auch wiederum bei Menschen mit Demenz nicht unbedingt gut vermittelbar ist, dass das möglich ist. Also ich denke, man kann da wirklich bloß mit Verständnis immer mal wieder versuchen zu erklären. Aber letztlich geht es einfach um die Zuneigung, die jetzt halt wir versuchen müssen, diesen Menschen zu geben.
Jetzt haben Sie gesagt, dass Videochat, Videotelefonate jetzt möglich sind. Mhm. Es gibt ja sicher auch andere Senioren im Heim, die das jetzt nutzen. Mhm. Ist das im Moment sehr präsent, also für all die, die es nutzen können? Ist das so ein schöner Tunnel, ein schönes Fenster zu den Angehörigen?
Ja, also ich kann es jetzt noch gar nicht so genau sagen, weil wir jetzt erst damit begonnen haben, aber ich gehe schon davon aus, dass viele Menschen, die eben kognitiv nicht so stark eingeschränkt sind, das jetzt nutzen können. Und das ist natürlich dann einfach auch, ich meine, man kann dann zum ersten Mal sich wieder sehen, ja, und sieht auch, es geht dem Gegenüber gut. Und ich denke, das ist einfach eine wichtige Möglichkeit, die man jetzt schaffen musste, und das haben wir jetzt auch Gott sei Dank hinbekommen. Ansonsten ist es natürlich so, dass wir versuchen, auch ein paar Highlights zu setzen. Wir sind jetzt in der glücklichen Lage, dass wir morgen ein Gartenkonzert anbieten können, wo die Menschen dann vom Fenster aus zuschauen können. Also wir versuchen auch ein bisschen mit Ablenkung zu arbeiten und sind da sehr dankbar, dass wir da unterstützt werden. Das ist eine Musikschule, die das bei uns macht. Das ist wirklich eine tolle Aktion.
Ja, also ganz wichtig, solche Sachen, die kreative Suche nach Möglichkeiten, den Alltag dann auch aufzubrechen, ne?
Genau. Und
vor Ort wirklich neue Dinge zu schaffen.
Genau.
Wir haben eine Hörerin, die hat im Vorfeld schon mal angerufen bei uns und hat uns auf den AB gesprochen. Der geht es auch so ein bisschen darum, kreative Lösungen zu finden, wie man Nähe spüren kann zu den Angehörigen, wenn die nicht da sind. Mhm. Lassen Sie uns doch mal anhören, was wir da als Nachricht auf unserem AB bekommen haben.
Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Cordue. Ich bin freibildende Künstlerin von Beruf und lebe in Saarburg. Ich habe darüber nachgedacht, was die Künstler als nicht systemrelevante Berufsgruppe beitragen können. Und ich bin selbst Großmutter, darf meine Enkelin momentan nicht treffen. Also dachte ich nach über die Großeltern, vor allem diejenigen, die in Seniorenheimen leben und ihre Enkel nicht mehr sehen dürfen. Also begann ich zu zeichnen. Ich hatte noch einige Holzsparndosen im Keller und zeichnete das Porträt meiner Enkelin in Bleistiftzeichnung in den Deckel der Dose und überlegte das als Geschenk für mich selbst erstmal. Dann begann ich Bekannte zu fragen, die daran interessiert waren, und so habe ich eine Serie von inzwischen 16 Zeichnungen gemacht für Bekannte, die auch ihre Enkel vermissen. Ich möchte die Aktion aber gerne weiter öffnen. Ich nenne die Aktion Children in Boxes. Man kann sie angucken auf meinem Instagram-Account, die Kopistin in einem Wort geschrieben. Ja, also wer möchte aus dem Sendegebiet Großeltern, die ihre Enkel vermissen, kann mir ein Foto schicken per E-Mail, möglichst von vorne. Ich werde dann eine Zeichnung anfertigen. Kosten entstehen nur für den Versand und den Materialwert der Dose. Meine künstlerische Leistung ist ein solidarischer Beitrag, um zu helfen, die Corona-Krise möglichst gut zu überstehen. Ein sehr kleiner Beitrag, aber man muss ja das machen, was man kann.
eine Hörerin, die uns im Vorfeld der Sendung auf den AB gesprochen hat, mit einer kreativen Antwort auch auf die eigene Sehnsucht bei der Hörerin, die, den eigenen Enkel irgendwie nah bei sich zu haben. Was halten Sie denn davon, Herr Jogas?
Ja, ich fand es gerade interessant, dass die Künstler sich nicht als systemrelevant sehen. Ich sehe das vielleicht ein bisschen anders, weil ich denke, gerade solche Dinge sind ja jetzt die Dinge, die wir tun können, ja, die wir ermöglichen können, ob es Musik ist, ob so künstlerische Aktionen auch sind, die Angehörigen dann irgendwie näher ranholen. Also ich finde, das ist schon systemrelevant und ich finde, das ist ein guter Beitrag. Wir müssen alle sehr viel Kreativität im Moment entwickeln, um einfach diese Kontaktbeschränkungen halt irgendwie erträglich zu gestalten. Um das geht's ja, ne? Dass man einfach sieht, welche Alternativen hat man. Ich finde das eine nette Idee mit diesen Holzdosen.
Ja, Sie haben eben davon erzählt, dass Sie im Hof demnächst so eine Art Hof- oder Gartenkonzert haben werden, wo dann sozusagen die älteren Menschen an die Fenster gehen könnten und sich das wirklich anhören. Mhm. Haben Sie denn auch bei den Senioren im Heim gesehen, wie die sich so versuchen, so eigene kreative Schneisen in dieser Einsamkeit, die da ja droht, zu finden?
Ja, also ich, mit dieser Einsamkeit bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Ich meine, es ist natürlich so, dass der Kontakt zu den Angehörigen eingeschränkt ist, aber wir leben ja in kleinen Hausgemeinschaften mit 12 bis 18 Bewohnern da zusammen. Das heißt, die Bewohner haben ja auch sich noch gegenseitig, wo sie so ein bisschen Kontakt haben. Und ich erlebe es eigentlich so, dass es ist ganz unterschiedlich. Viele Menschen sind sehr auf die Angehörigen fixiert, für die ist es sehr schwer, andere sind es nicht so sehr und manche nehmen das auch wirklich mit einer Leichtigkeit, die mich erstaunt. Ja. Also ich hatte eine Bewohnerin, die mir vor kurzem gesagt hat, ich habe so viel durchgemacht, das werde ich jetzt auch noch überstehen. Also ich denke, es ist wirklich so, auch die persönliche Herangehensweise dabei, so schwer alles jetzt im Moment ist, auch versuchen zu sagen, das geht auch vorbei. Ja, wir werden auch wieder andere Tage erleben und wir werden uns auch wieder sehen. Aber jetzt für den Moment war es halt notwendig. Und ich glaube, man muss auch diesen Blick so ein bisschen positiv nach vorne richten. Denn wenn man jetzt ganz schwarz sieht und mit einer Zeitdauer von anderthalb Jahren oder so rechnet, ist natürlich was, das kann überhaupt nicht so bleiben. Also da wird man natürlich alternative Möglichkeiten finden müssen.
Es ist ja so, dass Sie haben auch gerade gesagt, Herr Jogas, dass es bei Ihnen auch ein absolutes Besuchsverbot gibt. Dieses Besuchsverbot stellt natürlich die Menschen in den Seniorenheimen vor eine schwierige Situation. Und ganz schlimm ist diese Situation, wenn es zum Extrem kommt, zum Beispiel, wenn Angehörige im Altersheim tatsächlich sterben. Wir sprechen jetzt mit einer Hörerin aus Heilbronn, die sich genau in so einer schlimmen Situation wiedergefunden hat. Guten Abend, Frau Brugger.
Ja, guten Abend, Herr Pötter-Rilo.
Hallo, Frau Burger. Sie, ja. Sie haben Ihre Mutter täglich im Seniorenheim besucht und plötzlich konnten Sie das nicht mehr. Erzählen Sie mal, was da passiert ist.
Das ist richtig. Also als erstes möchte ich um Verzeihung bitten, falls mir vielleicht der Erzählfaden bricht oder die Stimme wegbricht. Bei mir ist alles noch sehr, sehr frisch. Die Mama war sehr, sehr stark dement. Sie hat ihr Sprachvermögen komplett verloren. Und mein letzter Besuchstag war der 13.3., ein Freitag. Und ich hatte mich so verabschiedet von der Mama: Mama, ich komme dann wieder zum Abendessen. Und zu diesem Abendessen kam es gar nicht mehr. Dazwischen rief das Heim an bei meiner großen Schwester, dass jetzt absolute Isolation, absolutes Besuchsverbot besteht. Das war ein kompletter Schock für uns, denn wir wussten, der Gesundheitszustand unserer Mutter ist absolut wackelig. Die wissen nur über das Pflegepersonal Bescheid, wie es der Mama geht, denn telefonieren ist auch unglaublich schwierig. Wir wussten dann nur, wir kommen an Informationen, wie es ihr geht, über das Pflegepersonal. Und so haben wir das auch am Anfang gemacht. Wir haben täglich abwechslungsweise entweder meine Schwester oder ich erstmal beim Pflegepersonal angerufen. Und irgendwann, nach ungefähr einer Woche, sind wir zu der Vereinbarung gekommen, dass dieser Hörer auch mal an das Ohr meiner Mutter gelegt wird, sodass wir versuchen, einfach über Musik mit ihr zu kommunizieren. Also wir haben natürlich erstmal mit ihr gesprochen und wir haben dann an ihrem Atmen vielleicht mitbekommen, wie beteiligt sie jetzt ist, ob sie aufnahmefähig ist, und auch das Pflegepersonal hat uns das dann später gesagt, da und da hat sie etwas mitbekommen. Wunderschön war, wenn wir musiziert haben, Flöte oder am Klavier gesungen haben. Und da wurde dann auch gefragt,
das konnte Ihre Mutter hören übers Telefon.
Genau, dürfen wir laut machen. Einmal hat eine Pflegekraft gefragt, dürfen wir laut machen. Es war ein riesen Bedürfnis dieser Bewohner, etwas von der Außenwelt mitzubekommen. Wir haben gemerkt und gehört, wie wie das wundervoll von diesen alten Leuten aufgenommen wurde. Und so haben wir das dann für fast eine Woche gemacht, bis dann plötzlich der Anruf des Heims kam, ob es uns denn nicht möglich wäre, uns heißt meinem Lebenspartner, er ist Klarinettist und ich habe einfach immer wieder mal die Flöte zur Mama mitgebracht und er auf der Flöte gespielt, gesungen und das Pflegepersonal wusste, dass meine Mutter früher selbst Flöte gespielt hat, mehrere Flöten und hat deswegen gedacht, ja, vielleicht sind wir bereit für ein kleines Konzert im Freien. Das hat ja jetzt eben auch gerade Herr Jogast angesprochen, dass ja. er so etwas initiiert. Und ich kann nur allen wünschen, allen Heimbewohnern so etwas erleben zu können. Denn es war überwältigend. Es war überwältigend.
Ach, schön, schön.
Wir konnten ja. 2 Tage nach dem Geburtstag, meine Mutter wurde 89 noch, 2 Tage nach diesem Geburtstag dieses kleine Konzert im Garten des Heims machen. Und zwar,
Frau Bucker, jetzt lassen Sie ja. mich mal ganz kurz, mhm. ich unterbreche Sie, es fällt mhm. mir richtig schwer, Sie zu unterbrechen, weil es auch eine wirklich einem ganz nahe geht, was Sie da jetzt erzählen natürlich, das geht sicher allen so. Ich weiß, also ich freue mich auch sehr, dass Sie dieses Konzert haben konnten. Es klingt, mhm. auch, klingt wirklich schön mhm. und man freut mhm. sich mit Ihnen.
Ja.
Wie, jetzt haben Sie, als Sie angerufen haben bei uns im Vorfeld der Sendung, da war die Situation, dass Ihre Mutter im Sterben lag tatsächlich.
Richtig. 2 Tage später kam der Anruf, dass meine Mutter hätte einen Schwächeanfall, der Notarzt ist da
mhm.
und absolut nicht mehr ansprechbar.
Mhm.
Und wir waren eigentlich so mit dem Heim verblieben, dass wenn so eine Situation eintritt, dass wir dann die Möglichkeit haben, unsere Mutter nochmal zu sehen.
Mhm. Ja,
aber
hatten Sie die Möglichkeit? Also wurde Ihnen
genau.
die eröffnet?
Und diese Möglichkeit gab es dann plötzlich auch nicht mehr. Das mhm. Heim sagte aber dann, es ist nur unter dieser Bedingung möglich, dass ich danach 2 Wochen in Einzelquarantäne gehe.
Mhm.
Mit Schutzkleidung mhm. wäre möglich gewesen für eine Viertelstunde, aber ohne jegliches Hände anfassen zum Beispiel. Nicht
mhm.
mehr. Nur im Raum stehen. 2 Meter getrennt von ihr für eine Viertelstunde und die Mama war schon im Morphinschlaf.
Ja. Mhm.
Sie waren nicht mehr ansprechbar. Und so haben wir uns lang beraten, was machen wir, versuche ich das mit dieser Viertelstunde. Es war eine Extremsituation, die ja. schwierigste Entscheidung überhaupt.
Schlimm ist das,
und,
schlimm.
Und zu wissen, dass wirklich jetzt die Entscheidung auch her muss. Wir haben nicht mehr viel Zeit.
Mhm.
Und
ja.
Wir haben dann gewusst, eine Palliativschwester vom Hospizdienst wird nochmal kommen und wir haben große Hoffnungen da reingesetzt, dass sie das erreicht, dass ich vielleicht zusammen mit ihr nochmal ins Heim kann. Aber auch sie bekam die gleiche Antwort.
Ja.
Sie kann meine
Frau
Mutter
Bucker,
nur noch...
Ich muss Sie nochmal ja. unterbrechen, so schwer es mir fällt gerade, es
ja.
ist eine ganz, ganz ergreifende, wichtige Geschichte. Leider haben wir auch einen begrenzten
ja.
Zeitraum hier. Ich würde
ja.
am liebsten mit ganz, ganz viel Zeit und Ruhe und,
ja.
und Aufmerksamkeit an Ihre Geschichte rangehen.
Ja.
Man merkt, was für eine ganz furchtbare, schwere Entscheidung Sie da treffen mussten
ja.
in dieser Situation. Ich würde Sie gerne noch einmal fragen, mit der Bitte um eine kurze Antwort, bei dem, was Sie da erleben mussten in dieser Situation, wie stehen
ja.
Sie denn jetzt zu den Sicherheitsmaßnahmen, die da in Deutschland in den Seniorenheimen getroffen worden sind? Können Sie
das
noch befürworten?
Ich kann das verstehen, dass natürlich äußerste Priorität hat, dass, das Gesundsein dieser Menschen im Heim. Gleichzeitig
ja.
habe ich jetzt den Herrn Jogast gehört, dass er auch versucht, die letzte Möglichkeit, den Angehörigen zu geben, nochmal da zu sein, nochmal die Hand zu halten, nochmal zu sprechen. Das war eben nur unter diesem Aspekt der absoluten Quarantäne möglich. Und diese
ja.
Quarantäne konnte ich mir nicht vorstellen, da ich immer noch auch die Bilder hatte vom Tod des Vaters.
Mhm.
Und so habe ich mich...
Frau Bucker, ja.
Kann ich kurz was dazu sagen,
ja.
Frau Bucker?
Ja, gerne.
Erstmal
ja.
Mein Beileid.
Dankeschön.
Ich höre auch, dass das wirklich eine ganz schwere Situation war, die Sie da erlebt haben.
Ja.
Also was ich nicht so richtig verstehe, ist, dass man Ihnen das nicht ermöglicht hat, bei Ihrer Mutter zu sein. Denn es ist so, also ich kann es jetzt nur sagen, wie es bei uns bisher gehandhabt wird. Wir hatten jetzt auch schon eine Frau, die verstorben ist in dieser Zeit. Wir haben in diesem einfach dann eben mit Schutzkleidung den Angehörigen den Zugang zum Zimmer gegeben und die waren dann auch stundenlang im Zimmer. Also das ist, woher diese Regelung jetzt mit dieser Viertelstunde kommt, kann ich nicht nachvollziehen. Es kann ein bisschen damit zusammenhängen, dass dieser Corona-Verdacht, also dieser Verdacht auf eine Covid-Infektion bei ihrer Mutter im Raum stand.
Und an diesem Tag war auch noch ein getesteter Fall.
Okay, in der
Getesteter Fall in dieser Abteilung.
Okay, da wird es dann kompliziert. Frau Bugger, ich wünsche Ihnen persönlich, ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihren Trauerprozess, weil Sie ja wirklich in einer schwierigen Situation sind. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben und auch den Mut, uns das hier mitzuteilen.
Ich danke Ihnen.
Danke für Ihr Vertrauen.
Wiedersehen, Frau Bugger.
Herr Jugast, es ist ein schweres Thema, das jetzt natürlich auch in diese Sendung reinkommt, durch die Wirklichkeit. Es ist ja nun wirklich etwas, was mit der gegenwärtigen Situation auch ganz stark zu uns kommt. Wie ist es denn in den Seniorenheimen bei Ihnen? Stellen Sie fest, dass da im Moment auch ganz allgemein so ein Bedürfnis bei den älteren Menschen da ist, über das Sterben zu sprechen, über Tod zu sprechen?
Also ich kann das jetzt im Moment nicht verstärkt feststellen, dass da eine verstärkte Auseinandersetzung mit dem Tod stattfindet. Der Tod ist bei uns ein ständiger Begleiter. Ja. Er ist immer präsent, weil wir haben natürlich Menschen, die hochaltrig sind, die viele Vorerkrankungen haben und da stirbt auch immer mal wieder jemand. Also insofern sind wir mit dem Sterben und mit dem Abschiednehmen eigentlich immer befasst und ich glaube auch die Bewohner, die bei uns leben, sind mit diesem Thema, zumindest wenn sie länger da sind, schon immer befasst, weil sie schon den einen oder anderen auch erlebt haben, der verstorben ist. Ich denke, das ist, was die Frau Bruger gerade erzählt hat, wenn ich dazu noch was sagen darf, ich glaube, das ist auch wirklich so ein Punkt, wenn man das jetzt etwas trocken sagen kann, wo wir eine Lernkurve im Moment haben. Wir müssen natürlich schauen, dass auf der einen Seite der Schutz möglich ist und wir sprechen hier ja auch nicht nur vom Schutz der Bewohner, sondern wir sprechen auch vom Schutz der Mitarbeiter, denn wir wissen ja nicht, wenn eine Infektion bei uns auftritt, trifft das auch die Mitarbeiter unter Umständen, was ja für die auch zu einem schweren Verlauf führen kann. Wir haben ja diese schweren Verläufe nicht immer nur bei alten und hochaltrigen Menschen. Und ich glaube, man muss aber eben da ganz, ganz behutsam eine Abwägung vornehmen und sich die Frage stellen, ist das jetzt so? In dem Fall von Frau Brugger hätte ich mich jetzt auch die Frage gestellt, wenn denn ein Abstrich genommen wurde, wäre ja innerhalb von 2 Tagen ein Testergebnis da gewesen. Und dann hätte man auch gucken können, muss man jetzt diese Quarantäne tatsächlich einhalten oder muss man sie nicht einhalten? Ich kann es jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Ich glaube, man hätte es ein bisschen anders handhaben können. Aber ich stelle auch fest, dass einfach eine große Unsicherheit herrscht. Und wir sind natürlich auch zum ersten Mal in vielen Einrichtungen überhaupt mit einem Pandemiefall jetzt befasst. Wir hatten das ja noch nie, so eine Situation wie jetzt. Und müssen natürlich auch lernen, wie gehen wir damit um und wie schützen wir Angehörige, wie schützen wir Personal, wie schützen wir Bewohner. Aber der letzte Weg ist für mich etwas, was unseren absoluten Respekt verdient und wo man wirklich auch gucken muss, wo macht man Abstriche und wie ermöglicht man diesen Abschied. Es gibt natürlich auch immer Situationen, wo man das nicht immer vorher abschätzen kann. Das ist jetzt, also wir haben ja nicht nur Menschen, die sich ankündigen beim Sterben, sondern es gibt auch Menschen, bei denen das ganz plötzlich passiert. Aber wenn es sich ankündigt, ist es natürlich so, dass das einen großen Respekt bedarf und auch den Versuch, das wirklich gut zu ermöglichen, dass man da eine Begleitung ermöglichen kann.
Also ist eine Lernkurve für uns alle natürlich. Deswegen sprechen wir auch heute in dieser Sendung über das Thema, über die schweren Aspekte, aber natürlich auch über die ganz konkreten Aspekte. Wir haben jetzt einen Hörer in der Leitung, Herrn Vogt, der einen behinderten Menschen betreut. Guten Abend, Herr Vogt.
Guten Abend. Ich bin rechtlicher Betreuer im Ehrenamt und ich gebe, also beziehungsweise besuche die Leute, helfe denen eben bei Verträgen ausfüllen und dergleichen. Und ich habe jetzt momentan eben eine sehr schwierige Situation, weil zum Beispiel habe ich eben einen, der ist also halb blind und aber gehörlos. Das heißt, er braucht eben auch immer wieder den Gebärdendolmetscher, der darf zurzeit überhaupt nicht zu ihm kommen, weil der von einer Einrichtung kommt und ich bin jetzt momentan seine einzige Bezugsperson in seinem Wohnumfeld. Mhm. Das ist also äußerst schwierig, weil natürlich muss ich natürlich auch aufpassen auf mich und aber vor allem auf ihn. Er ist natürlich total verängstigt diese Dinge, und dadurch passieren ihm natürlich auch verschiedene Dinge. Er kann zum Beispiel nicht, also der hat bis jetzt immer mit seinem Blindenstock ist er dann mit dem Bus gefahren, hat natürlich dann immer müssen Leute fragen, wo geht's denn hin und so weiter. Das kann alles so nicht mehr stattfinden. Der ist also vereinsamt jetzt fast total. Ich meine, ich kann natürlich nicht Tag und Nacht bei dem sein. Gut wie es geht, gehe ich eben zu ihm. Ja, bitte.
Ja, Herr Vogt, ist das ein älterer Mensch eigentlich, der behinderte Mensch?
Ein älterer Mensch, der ist 65.
65, okay.
Ja, 65 Jahre. Wohnt eigentlich selbstständig. Eigentlich kann er auch selbstständig wohnen, weil, wie gesagt, mit entsprechender Betreuung ist es möglich. Aber derzeit ist es eben äußerst schwierig. Er kann zum Beispiel nirgendwo zum Frühstücken gehen. Jetzt muss er natürlich selber daheim sein Frühstück machen. Das ist aber so gut wie schwierig, weil er halt einfach ja kaum was sieht. Dadurch,
Herr Vogt, darf ich Sie nochmal unterbrechen? Ich finde es spannend. Ich würde es gerne mal weitergeben an unseren Studiogast. Einfach mal als allgemeine Frage, was ich da so raushöre, ist, dass ein Problem natürlich im Moment ist, dass Gewohnheiten wegfallen. Also dass die Dinge, die man gerne tut, die einem so eine Struktur im Alltag geben, also ich gehe zum Tanzen, Einkaufen, Frühstücken, das fällt alles weg. Wie ist es denn bei Ihnen, Herr Jogast, also im Seniorenheim, wie schafft man es denn in so einer Situation, da konkret Alternativangebote zu setzen?
Also ich wollte gerade dazu bemerken, dass das natürlich jetzt eine Situation ist, das ist vielleicht der Vorteil von der Pflegeeinrichtung im Moment, auch wenn man mit Besuchsverbot relativ stringent ist, aber wir haben natürlich bei uns Gemeinschaften, die zusammenleben, und wir haben natürlich unsere Angebote, die auch stattfinden in diesen Gemeinschaften. Wir haben früher viele Angebote gehabt, die wir über die Gemeinschaften hinweg organisiert haben, aber wir haben die jetzt im Moment noch immer in den Gemeinschaften. Wir kochen auch in den Gemeinschaften selber. Also da ist immer noch eine gewisse Alltagsstruktur vorhanden, die vorher da war, die auch jetzt da ist. Ich glaube, die Situation von Menschen, die gewisse Einschränkungen haben und zu Hause leben, das normalerweise selbstbestimmt gut hinbekommen mit Unterstützung, aber denen jetzt eben diese flankierenden Angebote, wie eben auch erklärt wurde, Gebärdendolmetscher unter Umständen wegfallen, das ist natürlich eine viel schwierigere Situation. Und da ist es, glaube ich, auch viel schwieriger, kurzfristig oder schnell Alternativen zu finden. Insofern verstehe ich das schon, was der Herr Vogt sagt. Denn es ist so, dass ich jetzt im Moment auch keine Idee habe, wie man das auflösen kann. Ja, weil diese Menschen sind natürlich auch in der Gefahr, dass sie sich anstecken. Gegebenenfalls ist es, ja.
Also Herr Vogt, ich bedanke mich mal bei Ihnen. Sind Sie noch in der Leitung?
Ja.
Ich würde mich bei Ihnen einfach mal bedanken, weil wir doch schon relativ weit in der Sendung sind und ich gerne noch eine andere Frage stellen wollte. Also herzlichen Dank für Ihren Anruf. Herr Jogas, wenn wir jetzt bei den Menschen zu Hause sind, also nicht in den Seniorenheimen, es ist ja auch so, dass viele ältere Menschen in Deutschland tatsächlich von Pflegekräften betreut werden, die oft aus dem Ausland anreisen. Haben Sie da auch mitbekommen, dass das zu Problemen führt im Moment, weil einfach die Grenzen nicht mehr so durchlässig sind wie vorher?
Also man hört es immer wieder, aber es ist ja auch so, dass viele von diesen hier geblieben sind, jetzt nicht zurückgefahren sind nach Osteuropa und dann im Prinzip halt nochmal eine Versorgung übernehmen. Ich habe das schon immer für sehr schwierig gehalten, sich auf so ein halblegales Konstrukt einzulassen, ich sage es einfach, wie ich es denke, weil natürlich mit so einer Situation konnte keiner rechnen, aber es gibt ja auch andere Situationen, die es vielleicht unmöglich machen, dass Reisen stattfinden können oder dass vielleicht auch die Menschen nicht mehr kommen. Ich denke, es ist einfach auch ein Hinweis nochmal an die Politik zu gucken, dass wir unsere pflegerische Infrastruktur in Deutschland besser aufstellen, dass wir eben auch da ein Angebot machen können für diese Menschen. Bei uns ist es jetzt so, dass ich noch nicht so massiv mitbekommen habe, aber ich habe schon von anderen Kollegen gehört, dass die einen sehr großen Nachfragebedarf hatten in der ambulanten Pflege, weil eben diese Versorgungsstrukturen weggefallen sind, ja.
Wenn wir noch mal ein bisschen fokussieren auf die Menschen bei Ihnen im Seniorenheim, die Sie ganz konkret erleben. Ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht in meinem Kontext, meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis, dass manche Menschen, die jünger sind in meinem Freundeskreis, viel ängstlicher im Moment reagieren als ältere Menschen. Erleben Sie sowas auch bei Ihnen im Umfeld?
Ja, ich glaube, das ist natürlich eine Generationenfrage, ja, und das hängt mit dem Erleben der Generationen zusammen. Also welche biografischen Erfahrungen haben diese Generationen gemacht? Und wir haben natürlich in der Pflegeeinrichtung eine Generation, die, sage ich mal, wenn sie jetzt älter sind, den Krieg noch mitgemacht haben, vielleicht auch die Zeit nach dem Krieg mitgemacht haben, die nicht sehr einfach war. und den Aufbau wieder gemacht haben. Ja, also das sind Menschen, die unter Umständen einfach schon mit vielen schwierigen Lebenssituationen konfrontiert waren und deswegen auch einen etwas gelasseneren Umgang unter Umständen mit diesen Lebenssituationen haben, während wir Junge natürlich, ich sag mal, immer im Vollen aufgewachsen sind. Ja, wir waren gewohnt, unser Leben zu leben, wie wir Lust danach hatten. Und für uns ist das natürlich unter Umständen biografisch gesehen eine viel beängstigende Situation. Ja.
Ja, kann ich ganz gut nachvollziehen. Jetzt könnte man, oder was ich auch erlebe, ist, dass andererseits zu diesem, es ist nicht so schlimm Gefühl bei älteren Menschen, manchmal auch so eine Haltung gehört, dass gesagt wird, es ist mir auch egal, ich gehe jetzt einfach raus, so schlimm ist das alles nicht. Haben Sie sowas auch schon mal erlebt? Also ältere Menschen, die in so eine Art Widerstandshaltung kommen und wenn das manchmal vorkommt, was hilft da Ihrer Erfahrung nach?
Ja, das ist auch, ich sage mal, das jetzt bei älteren Menschen vielleicht auch inzwischen eine Lernkurve ein. Also ich weiß das aus dem eigenen Umfeld, ne, dass da noch Reisen unternommen wurden, als andere schon nicht mehr gereist sind. Und ja, ich glaube, das ist jetzt auch so eine Erfahrung, die jetzt einfach auch ankommt so langsam. Das ist ja nicht so, dass man sagen kann, jetzt wissen wir, das ist so und so, sondern das ist natürlich auch was, das muss man spüren, das muss man erfahren. Und ich glaube, dass da ältere Menschen auch dazulernen. Was ich immer denke, und das ist sowas, was mir ganz wichtig ist zu sagen, ist, dass es ja nicht nur um die älteren Menschen selbst geht, sondern es geht natürlich um die Gesamtgesellschaft und es geht auch darum, wie wir unsere pflegerischen Kapazitäten und die medizinischen Kapazitäten aufrechterhalten können. Und das ist sowas, das verstehen ältere Menschen auch ganz oft ganz gut, auch wenn sie sagen, mir persönlich ist es egal, aber man muss halt erklären, dass es nicht nur um sie persönlich geht, sondern dass sie halt vielleicht auch jemand anderen anstecken können und der dann vielleicht Hilfe braucht. Und ich denke, über den Weg muss man gehen. Natürlich kann man mit, sagen wir, es gibt Menschen, die sagen vielleicht mit 99, ich habe mein Leben gelebt. Meine Großmutter hat das auch immer mit 87 gesagt, ich habe mein Leben gelebt. Was soll jetzt noch kommen? Da geht es eben nicht nur um einen selber, sondern es geht halt auch um die Menschen drumherum. Und da muss man halt aufpassen, dass man die nicht ansteckt. Und da muss man einfach an die Verantwortung bei jedem Einzelnen auch appellieren.
Ist natürlich auch was wir alle lernen müssen, was sich jeder klar machen muss, dass es nicht nur um einen selbst geht, sondern um die Gesellschaft. Jetzt haben Sie auch schon mal erwähnt, wie viel auch los ist im Moment bei Ihnen. Das kriegen wir auch alle mit, auch in den Medien, wie überlastet die Menschen in den systemrelevanten Jobs, wie es jetzt immer heißt, im Moment sind. Wie ist es denn bei Ihnen, Herr Jogert? Sind Sie auch am Anschlag?
Also wir hatten jetzt sehr, sehr anstrengende Wochen hinter uns, weil natürlich diese Vorbereitung, wir mussten Isolierstationen einrichten, wo wir dann eventuell, wenn wir positive Befunde bei den Bewohnern haben, die hinverlegen könnten, dass wir da in einem guten Rahmen pflegen können. Wir mussten die ganzen Schutzmaterialien organisieren. Das war auch nicht mehr so einfach wie vorher auf Bestellung drücken, sondern da muss man an vielen verschiedenen Stellen anrufen und immer wieder versuchen, dass man was bekommt. Wir hatten auch schon die Situation, wo wir sehr vorsichtig sind, ist, wenn Mitarbeiter Erkältungszeichen haben, schicken wir die sofort nach Hause, dann müssen die zu einer Testung. Das heißt, da gibt es auch Ausfälle im Team, die man dann kompensieren muss. Also ich habe anstrengende Wochen, mein Team hat anstrengende Wochen hinter sich, das kann man schon sagen. Die haben das ganz gut getragen, ich bin wirklich stolz auf die. Aber was man nicht vergessen sollte, ist natürlich, dass wir jetzt mit dieser Pandemie auf einen schon vorher vorhandenen Notstand im Prinzip draufstoßen. Und das macht es in der Pflege einfach schwieriger, gut zu reagieren. Also da wäre es natürlich viel besser gewesen, wenn man schon eine vernünftige pflegerische Infrastruktur in Deutschland aufgebaut hätte und gute Personalschlüssel hätte, eine gute Bezahlung hätte für die Pflegekräfte, dann hätte man damit sicherlich auch anders umgehen können. Wir sind jetzt bisher bei uns wirklich sehr, sehr gut durchgekommen. Da sind wir auch froh und wir glauben an alles, was uns da hält, ja. und versuchen, uns das auch möglich zu machen. Aber ich denke, es geht halt wirklich um dieses Thema, wie man Schutz versucht und trotzdem irgendwie noch lebt und Leben zulassen kann. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, ja.
Ja, ich finde, Sie haben auch einen schönen Optimismus in der Stimme. Man weiß ja, wie schwierig das ist in Ihrer Situation überhaupt, wie schon mal grundsätzlich und gerade jetzt nochmal in dieser Krisensituation. Jetzt haben wir ganz zum Schluss noch einen Hörer, den ich noch gerne kurz reinnehmen würde. Herr Kubier, guten Abend. Sie sind Altenpfleger.
Ja, guten Abend.
Ja. Leider haben wir nicht viel Zeit. Ich würde Sie bitten, einfach, ja.
Ganz kurz zu scheren.
Ihr Blick auf. Bitte? Ja, ich höre Ihnen zu. Ihr Blick auf die Lage im Moment. Ja.
Ja, ich wollte einfach nur ganz kurz berichten. Also, meine Mutter ist aus Wuppertal und die ist umgezogen am 3.3. Und das von zu Hause ins Altenheim. Und die Übersiedlung hat alles super funktioniert. Alles ist super gelaufen. Sie ist jetzt im Bammental bei Heidelberg im Haus Föhrenbach, wenn ich das sagen darf. Und Dann kam dieser Verbot. Das war natürlich ein bisschen blöd, aber wir hatten noch Zeit genug, das Zimmer einzurichten und so weiter und so fort, alles herzurichten. Dann kam das Verbot und Gott sei Dank kam das, denn ich selber wurde angesteckt, war 3 Wochen lang also wirklich auch krank, mit intensiv und bin jetzt eigentlich wieder, ich bin jetzt wieder gesund, alles in Ordnung. Und wir telefonieren jeden Tag. Meine Mutter hat das nicht mitbekommen, dass ich krank war. Ich konnte auch von der Klinik aus immer wieder mal telefonieren. Also es läuft einfach super, muss ich sagen.
Und ich bin auch froh, dass... Das ist so ein schönes Schlussstatement. Also es kam genau zum richtigen Zeitpunkt und es hat genau geklappt, dass Ihre Mutter jetzt in der sicheren Umgebung ist.
Ja, genau.
Herr Kubier, ich bedanke mich bei Ihnen. Wir sind leider wirklich auf der Schlussgeraden gerade.
Ja.
Herzlichen Dank für den Anruf. Herr Jogast, Herr Jogast, auch mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort. Mhm. Was die älteren Menschen in unserer Gesellschaft betrifft, was ist denn so das Wichtigste, was wir aus der Situation im Moment für die Zukunft lernen können und vielleicht auch sollten?
Ich glaube, dass wir Demut lernen müssen. Ja, wir müssen lernen, dass wir mit dem Gewohnten, was wir bisher erlebt haben, dass das nicht selbstverständlich ist. Und ich glaube, das ist was, was wir für die Zukunft lernen müssen. Und das betrifft die Jüngeren, wie es die Älteren betrifft. Und was ich gerne noch zum Schluss sagen würde, ist mir einfach immer wichtig, Angst ist ein schlechter Begleiter. Man sollte immer positiv nach vorne schauen und versuchen, sich die kleinen Dinge im Alltag, die noch möglich sind, wirklich als Highlights zu heben. Spaziergänge in der Sonne, irgendwie versuchen, wirklich das zu genießen, was möglich ist. Und einfach auch darauf vertrauen, dass das irgendwann vorbei sein wird. Das ist der Blick, den man wenden muss.
Das war ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, dass Sie sich für unsere Sendung und die Hörer Zeit genommen haben. Ich übe mich jetzt selbst schon mal in Demut, wie Sie es auch gerade gefordert haben, und sage nochmal von zu Hause in Karlsruhe hier Tschüss. Das erklärt nämlich auch die technische Qualität, die ich zu entschuldigen bitte. Das war SWR 2 Tandemhörer live. Redaktion hatte Petra Malwitz und mein Name ist Patrick Bartarilo. Ihnen danke fürs Zuhören und Mitdiskutieren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Jetzt anschließend kommt lesenswert die Buchkritik.